Hi, bevor diese Folge startet, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich trete live mit meinem Podcast auf am 18. September 2024 im Urania Theater in Köln-Ehrenfeld. Wenn ihr dabei sein wollt, ich würde mich so freuen. Podcasting ist so schön, aber man weiß oft gar nicht, wer hinter all diesen Zahlen und Downloads und Aufrufen steckt. Kommt doch vorbei, würde mich freuen, in gemütlicher Atmosphäre. 18. September 2024, wie gesagt. Tickets findet ihr unter poddyfest.de. Poddy mit 2D geschrieben und fest wie fest halt. Und jetzt ab in die Folge. Im Jahre 2023 wurden 150.000 Straftaten in Köln gemeldet. 50% davon konnten aufgeklärt werden, wobei ehrlicherweise 2/3 davon weitestgehend Verkehrsdelikte und Diebstahldelikte waren. Im Jahr 2022 war Köln die sechstunsicherste Stadt Deutschlands, gemessen an pro 100.000 Einwohnern. Kriminell ging es auch in Kölns 2000-jähriger Geschichte zu und darüber hat jetzt Georg Bönisch, ehemaliger Spiegelredakteur, ein Buch vorgelegt über den Zeitraum von 1074 bis 1894. Guten Tag, Herr Bönisch.
Guten Tag.
Das Buch von Georg Bönisch ist kein großer, dicker Geschichtswälzer, den man mit einem Doktortitel erst lesen kann. Nein, es sind 16 schöne, prägnante und gut geschriebene Fälle, wo es um Menschen geht, die Unrecht erlitten haben oder anderen Menschen eben Unrecht angetan haben. Dabei ist ein Mix von unbekannten Fällen, aber auch bekannten Fällen, wie zum Beispiel der Vertreibung des Erzbischofs Anno im Jahre 1074. Ein Buch, was ich eigentlich empfehlen kann für einen Urlaub am Strand oder in den Bergen oder eben abends in einer gemütlichen Ferienwohnung. Ich finde auch, das Buch kann uns helfen, hier gesellschaftliche Strukturen der damaligen Zeit zu verstehen. Vor allem, wer hatte Macht über wen und wer hatte keine Macht. Ich würde gerne noch aus Transparenzgründen sagen, hierbei ist natürlich kein Geld geflossen, aber ein Sticker, der dieses Buch empfiehlt, ist auf dem Buch zu finden von mir. Herr Bönisch, wenn man so ein Buch schreibt über fast 1000 Jahre, was sind da so die Herausforderungen? Vor allem, Sie haben sich ja an ein altes Werk herangesetzt und es quasi neu bearbeitet.
Na, Herausforderungen, ob es da große gegeben hat, will ich gar nicht sagen. Die Entstehung des Buches, des ersten Buches, ist ja 1977 erschienen, war so, ich war damals Redakteur bei der Kölnischen Rundschau, erst Lokalredakteur, dann Reporter und schlussendlich Chefreporter. Und die Kölnische Rundschau hatte ein wunderbares Archiv. Und in diesem Archiv war eine kleine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek habe ich oft dann rumgeschmökert. Da waren viele historische Bücher, zum Beispiel die Stadtgeschichte von Leonhard Ennen, oder Periodika, wie die Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Und aus den Büchern habe ich dann sozusagen die Themen mir besorgt, an den Themen weitergearbeitet, recherchiert und sie schließlich zu Papier gebracht. Das war erst eine Zeitungsserie in der Kölnischen Rundschau und dann hier ein Buch. Das ist dann, ich habe das dann nach vielen Jahren, vielen Jahrzehnten, habe ich die Geschichten natürlich völlig neu, völlig bearbeitet, die Quellenlagen angepasst. Und ich habe auch einige Kapitel völlig neu hinzugefügt, die da in dem damaligen Büchlein gar nicht waren. Mir ganz wichtig war mir dabei natürlich, das alles ajour zu machen und zu vermeiden, dass es da zu irgendwelchen historischen Fehlern kommt.
Interessant, wie wählt man denn diese 16 Fälle aus, die Sie haben, weil wir haben da ja eine große Bandbreite von eben persönlichen Schicksal, von Revolutionen, von Volksaufständen, aber auch so bürokratischen Sachen auch. Wie ist da die Auswahl erfolgt?
Ist eigentlich zufällig. Ich wollte so eine bunte Mixtur haben von allem Möglichen. Da geht es um Mord und Totschlag, da geht es um Rebellion, da geht es um Amtsanmaßung, da geht es auch um eine frühe Form von Fake News und den Konsequenzen daraus. Da geht es um die Behandlung unschuldiger Menschen, wie etwa die Verfolgung der Katharina Henoth als Hexe und schlussendlich ihre Verbrennung. Da geht es um alle möglichen Vergehen und Verbrechen bis hin natürlich zum Thema Klüngel, das in Köln ja ein ganz wichtiges Thema ist und das mir auch besonders am Herzen liegt.
Würden Sie sagen, dass es etwas Verbindendes zwischen allen Fällen gibt, auch wenn es ein sehr bunter Strauß an Geschichten ist?
Nein, Verbindendes gibt es nicht in dem Sinne, dass das sozusagen ein bestimmtes Thema immer wieder auch in den anderen Kapiteln auftaucht. Das gibt es nicht, nein. Es sind einfach unterschiedliche, abgeschlossene Episoden, Geschichten, Kriminalfälle, Politaffären, wenn man so will, aus der Kölner Stadtgeschichte, also aus dieser Ära, die Sie eben genannt haben, von also ein Jahrtausend praktisch, von 1074 bis 1894.
Das finde ich nämlich interessant. Auch ich maße mir jetzt nicht an, alles über Köln Stadtgeschichte zu wissen, um Gottes Willen. Aber diese Geschichte der Apothekerin aus dem 18. Jahrhundert, die habe ich noch nie zuvor gehört. Wie sind Sie denn daran gekommen? Oder ist das eine bekannte Geschichte und ich bin der Unwissende bisher?
Also wenn ich ehrlich sein will, wie das ist eine Geschichte, die ich damals gefunden habe und die ich dann ausermittelt habe. Die genaue Quellensituation, die kann ich heute nicht mehr benennen. Aber sie entstammt eben seriösen Quellen und ist auch eigentlich sozusagen eine nette Geschichte oder eine schöne Geschichte dafür, wie man sich gegen die Obrigkeit zur Wehr setzen kann und schlussendlich auch Erfolg hat.
Hallo, das ist Willem aus dem Schneideraum. Ich hätte vielleicht auch etwas historischen Kontext geben sollen. Ja, es ist das 18. Jahrhundert und eine Witwe betreibt die Apotheke ihres verstorbenen Ehemanns weiter, bis eines Tages dann städtische Beamte bei ihr erscheinen und sagen, dass sie ihre Apotheke schließen soll und sie damit eigentlich ihre Lebensgrundlage verlieren würde und auch in Armut versinken würde damit, weil die anderen Apotheker ihr das Geschäft madig machen wollen. Wie das ausgeht, erfahrt ihr natürlich dann in dem Buch. Ja, und jetzt wieder zurück zum Interview mit Herrn Bönisch. Es ist natürlich die Standardfrage schlechthin, die man einem Künstler oder einem Autor oder einem Kurator einer Ausstellung stellt. Manche mögen diese Frage auch gar nicht, aber gibt es einen Fall im Buch, der Sie besonders beschäftigt hat oder den Sie besonders mögen? Sie hatten ja schon Katharina Henoth angesprochen,
ja,
beispielsweise.
Der Fall interessiert mich natürlich oder hat mich auch sehr interessiert, aber zwei Sachen. Also erstmal zum einen die Geschichte über den ersten Prozess in der Kölner Stadtgeschichte, der sich mit dem Phänomen des Klüngels zu befassen hatte und mit einem schlauen Urteil endete. Die Richter haben ja sinngemäß gesagt, wer aufgrund eigener Beobachtungen annimmt, es sei geklüngelt worden, der darf das auch, obwohl es ja nicht ganz ehrenhaft behaupten ungestraft, es sei keine Beleidigung. Das ist das, was die Juristen sozusagen die subjektive Seite nennen. Das finde ich, wir reden ja in Köln häufig über Klüngel und es ist ja auch der erste, es gibt, was meiner Kenntnis nach, nur einen einzigen Prozess, der sich damit beschäftigt hat und das war dieser im Jahre 1894, der für den Angeklagten ja dann eben günstig ausgegangen ist. Das zweite Thema, was mich persönlich auch sehr fasziniert, und das ist die Sache aus dem Jahr 1349, der Pogrom an den Juden, die in der damals jahrhundertelang in der engsten Innenstadt eigentlich schiedlich, friedlich, Tür an Tür mit den Kölnern gelebt hatten. Und dann kam es zu dieser unglaublichen Hassexplosion in der Bartholomäusnacht mit 500, wahrscheinlich 1000 Toten, ermordeten Kinder, Frauen, Männer. Wer die Täter waren, ist ja nie festgestellt worden, dass aber Kölner Bürger dabei gewesen sein müssen, das liegt eigentlich auf der Hand. Und dann deren Exkulpation in eigener Sache, ne? Damit haben wir nichts zu tun, Die Juden haben sich selbst verbrannt, in den Feuer verbrannt sind aber auch die Schuldscheine etlicher Kölner, die bei den Juden tief, tief in der Kreide standen. Hier offenbarte sich ein ganz tiefer Antijudaismus, ein ganz vehementer Antisemitismus. Und das ist eine Geschichte, die mich sehr, sehr gepackt hat und eigentlich immer noch packt.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich erinnere mich auch in einem Geschichtsbuch, dass auch der Rat der Stadt Köln wirklich sehr kaltherzig auf diesen Pogrom reagiert hat. Also so nach dem Motto, was geht uns das an? Das ist halt jetzt passiert, wer das war, ja, müssen wir halt
wurde,
nicht.
Es wurde sogar der Begriff der guten Leute von Köln benutzt. Die können ja eigentlich gar nicht für solche Taten verantwortlich sein. Das ist natürlich eine glatte Ausrede und eine fiese Exkulpation angesichts der Tatsache, dass eben die Ermordung der Juden vielen, vielen zu Pass gekommen ist, weil eben sie auf diese Art und Weise ihre Geldschulden losgeworden sind.
Und auch der erste von ihm beschriebene Fall, das war der von 1894, glaube ich, dem allerletzten Kapitel, das war auch das mit dem Schlachthaus oder Kühlhaus.
Ja, das ist der Klüngel, ja.
Das war auch so ein Fall, den ich noch nie gehört hatte zuvor. Ja.
Also ich habe mich mit dem Phänomen Klüngel immer wieder beschäftigt. Ich habe damals ein Buch gemacht über Köln und Preußen, das war glaube ich 1982 oder 83. Und da gab es einen Exkurs über den Kölner Klüngel. Also die Akte habe ich gefunden, war reiner Zufallsfund in der Kölner Universitätsbibliothek. Der Angeklagte damals, der Linde, der hat die ganzen Prozessakten zusammengefasst in einem 150-Seiten-Buch. Und dieses hat irgendwo in den Tiefen der Bibliothek geschlummert. Ich habe es durch Zufall gefunden.
Manchmal muss man Glück haben. Was würden Sie sagen, vielleicht anhand eines oder zweier Fälle, wie spiegeln diese beschriebenen Verbrechen in dem Buch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der jeweiligen Zeit wider? Ich meine, bei Katharina Henot sehen wir es natürlich.
Ja.
Es waren städtische Institutionen, nicht wie viele mal denken, bei Hexenverfolgung, dass es kirchliche Institutionen waren, ja. Aber vielleicht haben Sie da ein Häppchen für potenzielle Leserinnen und Leser.
Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten. Natürlich bei Katharina von Henot, das wird ja in der Literatur wird's ja so oder so genannt. Da zeigt sich eben, dass hier nicht die Kirche die Verantwortung getragen hat im weiteren Sinne, obwohl ja aus Richtung Kirche der größte Druck in diese Richtung in Sachen Hexenverfolgung entstanden ist, sondern dass eben tatsächlich die städtischen Behörden aufgrund von ganz vagen Behauptungen, es ist erschrecklich, dass jemand einfach erklären kann, bei ihr im Hause, bei Katharina Henot im Hause seien die Raupen die Wände hochgekrabbelt und das sei ja ein Indiz dafür, dass sie eben eine Hexe sei. Der Hintergrund in dem Fall ist sicherlich ein wirtschaftlicher, weil die Henots als Postmeister in Köln natürlich in bestimmter Form Konkurrent waren zu dem großen deutschen Postunternehmen, den Taxis. Und dass diese Vermutung, dass aus der Richtung gesteuert worden ist, die liegt eigentlich eher auf der Hand. Auf der anderen Seite, das Beweismaterial entstammt natürlich diesen wirren Behauptungen irgendwelcher Frauen. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Klüngel, weil da kann man das auch vielleicht ein bisschen erklären. Den gibt es ja auch in seiner negativen Form, seit es Köln gibt. Und da sollte ja bereits im Jahr 1513 ein Riegel vorgeschoben werden, nämlich im sogenannten Transfixbrief. Dieser Transfixbrief war eine Ergänzung des Verbundbriefs aus dem Jahr 1396. Und der Verbundbrief wiederum war die stadtkölnische Verfassung. Ganz oben, nämlich in Artikel 1 des Transfixbriefs stand: Es dürfe in Angelegenheiten des Rates, Als Rat müssen wir natürlich auch die Verwaltung ansehen. Das ist nicht wie heute, dass es eine getrennte Geschichte war. Also Rat als Parlament sozusagen und die Verwaltung, das Rat, wo das Rat, die im Rathaus sitzt. In Angelegenheiten des Rates durfte es sozusagen keine Vorabgespräche geben, keine Kränzchen, wie dort steht, sondern man sollte alle Zeit in offenbarem Rat einträchtig beieinander sitzen und ratschlagen. Das war der Versuch, eben ein solches Klüngelunwesen zu vermeiden, was natürlich nicht gelungen ist.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Analog gesehen. Denn es gab ja immer wieder in der Geschichte, auch danach, nach diesem Regelwerk, Verstöße sozusagen dagegen. Aber der massivste war dann etwa 150 Jahre später, als an der Spitze der Stadt eine verschworene, machtgierige, im schlimmsten Wortsinne klüngelnde Clique stand, die manipulierte und feilschte. Selbst ein Sackträger, ein kleiner Sackträger musste in dieser Vetternwirtschaft ein Schmiergeld von etlichen Reichstalern zahlen, um eine Konzession zu erhalten. Einem Weinhändler, Nikolaus Gülich, gelang es, diesen Sumpf trocken zu legen. Aber dann wurde aus dem Reformer ein Racheengel, der selbst vor Justizmorden nicht zurückschreckte und schließlich selbst hingerichtet wurde.
Ja, die Geschichte von Nikolaus Gülich, das ist meine eigene Podcast-Folge wert, dass an dieser Stelle im Podcast mal ein anderes Mal ganz sicher kommen wird. Würden Sie sagen, es gibt Parallelen zwischen historischen Kriminalfällen und heutigen Verbrechen, die Ihnen aufgefallen sind? Oder anders gesagt, ändert sich der Mensch auch mal? Weil viele Fälle haben ja, auch wenn sie von der Zeit abhängig sind, ich meine, wir verbrennen ja glücklicherweise keine Hexen mehr heutzutage.
Gott sei Dank.
Aber die Motive bleiben ja, Habgier, ja. Neid, Missgunst.
Also die Motive sind in der Tat zeitlos, eben Neid, Hass, Habgier. Was auffällt, und das kann ich an einem Beispiel dann vielleicht abschildern, ist die offene Brutalität, das rücksichtslose Vorgehen in aller Öffentlichkeit vor Zeugen. Dieses Beispiel, es gab einen Menschen, der hieß Hieronymus Michiels. Das war ein hoher Mitarbeiter des Kölner Kurfürsten Ernst von Bayer. Das war sein Troubleshooter, sein Geldbeschaffer und, wenn man so will, auch eine Art Auftragskiller. Leonhard N., den ich ja schon mal erwähnt habe, hat ihn Blutsauger und Würgeengel genannt. Der hat wirklich coram publico, hat der Menschen abschlachten lassen, ob da Leute, Zeugen dabei war oder nicht, das war ihm völlig egal. Michiels ist dann im August 1587 nach langem Verfahren wegen 80 schwerer Verbrechen auf dem Richtplatz Rabenstein in der Nähe des Leprosenhauses Melaten hingerichtet worden. 7000 Schaulustige sollen dabei gewesen sein. Also 7000, das war jeder fünfte oder wie man rechnet, oder sechste Kölner also. Das war eine Wahnsinnsform von Neugierde.
Und damals fuhr noch keine Linie 1 dahin.
Man musste zu Fuß gehen. Eine solche Hinrichtung wurde als Spektakel angesehen, als Massenbefriedigung. Das war auch ein Phänomen jener Zeit beispielsweise.
Als abschließende Frage, die ich jetzt nicht so ernst eigentlich gemeint habe, war, ich musste ein bisschen schmunzeln bei einer Geschichte aus dem Jahre 1796, historischer Hintergrund, Köln, das Rheinland sind seit kurzem vom revolutionären Frankreich besetzt. Die linke Rheinseite ist französisch besetzt. Und der Krieg gegen Österreich geht halt immer noch, ist noch im vollen Gang. Und ein Kölner Zeitungsschreiber schreibt die ganze Zeit, die Österreicher gewinnen. Ich glaube, es war Straßburg, wäre von Österreich belagert worden oder sowas. Und ich fand es so gesehen witzig, die Geschichte, weil Köln ist, wie gesagt, französisch besetzt. Die Besatzer machen nicht einen Kopf kürzer, wie man es denken könnte bei einer Besatzungsmacht in jener Zeit, sondern sie entführen ihn quasi auf eine kleine Urlaubsreise, um zu sehen, hey, Straßburg ist gar nicht in feindlicher Hand, wird nicht belagert. Frankreich ist hier im Obsiegen. Hi, das ist Willem aus dem Schneideraum. Ich habe ein ganz wichtiges Detail bei dieser Geschichte vergessen. Die französischen Besatzer haben sich nicht den Zeitungsmann geschnappt, den sie haben wollten, sondern einen Unschuldigen, nämlich den Vikar von St. Severin, der gar nicht wusste, was mit ihm geschah. Ja, das hätte ich vielleicht noch hinzufügen sollen und jetzt weiter mit der Folge. Da habe ich mich gefragt, gut, wir haben hier den Tatbestand der Freiheitsberaubung und der Nötigung. Aber ich fand, das war jetzt gar nicht mal so ein schlimmer Kriminalfall verglichen mit eben Hexenprozessen oder sowas, sondern es war eher eine witzige Komödie eines französischen Kommandeurs, der diesem Kölner Zeitungsfritzen mal ins Heim zahlen wollte.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Also ich sehe es so, das Wort Crime, True Crime oder Kriminalität oder in welcher Sprache Sie das nehmen, entstammt dem lateinischen Crimen. Und Crimen bedeutet nicht nur ein Verbrechen wie Mord und Totschlag, sondern auch ein Vergehen oder im engsten Wortsinne etwas, was jemandem widerfährt. Und wenn man diese Definition von Crimen zugrunde legt, dann passt eigentlich die Geschichte auch da rein.
Ja, lieber Herr Bönig, ich finde, damit haben wir einen schönen Einblick in das Buch Tatort Köln gefunden. Kriminalfälle von 1074 bis 1894. Das Buch ist seit einer geraumen Weile schon erhältlich im Buchhandel des Vertrauens oder natürlich auch direkt im Onlineshop des Greven Verlags. Herr Bönig, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Ich danke auch.